1 Live Podcast.
Insgesamt 2450 Kilometer ist Felix Bernhard auf dem Jakobsweg gepilgert. Allerdings hat er diese Mammutstrecke nicht zu Fuß erwandert, sondern mit dem Rollstuhl gemeistert. Heute Abend sitzt er mir in Plan B, dem Talk, gegenüber. Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich auch. Hallo Manuel.
Wie oft musstest du auf dem Jakobsweg einen deiner Reifen flicken?
Also insgesamt 6 Mal. Aber ich habe daraus was gelernt. Ab jetzt habe ich neue Reifen und die haben ein dickeres Kevlarband. Aber das heißt 1 Kilo mehr Gepäck.
In der kommenden Stunde erfahrt ihr alles über die Pilgerreise von Felix. Mein Name ist Manuel Unger. Dem eigenen Leben auf der Spur. So heißt das Buch von Felix Bernhard. Und darin hat er seine Erlebnisse seiner Pilgerreise auf der Via della Plata aufgeschrieben. Felix war insgesamt 3 Mal auf dem Jakobsweg unterwegs. Allerdings nicht zu Fuß, sondern mit dem Rollstuhl. Und vor dir hat, glaube ich, noch kein Rollstuhlfahrer diese Strecke geschafft. War das deine Motivation, dieses Abenteuer anzugehen?
Also die Motivation war nicht, Pionier zu sein. Ich bin zwangsläufig zum Pionier geworden. Aber ich wollte raus. Ich wollte mal wieder in die Natur und ich wollte länger in die Natur. Also früher war ich Bergsteigen und bin durch die Pyrenäen gewandert, so mit Rucksack und Seil und Klettern. Und ich habe die Natur vermisst in den letzten 13 Jahren, seitdem ich im Rollstuhl sitze, und wollte raus. Ich wollte diese Natur, aber ich wollte auch diese Einsamkeit erfahren und vielleicht auch ein bisschen was von diesen Erfahrungen, von denen Pilger immer berichten. Du kommst zu dir selbst, du schaltest ab, du wirst ruhiger und so weiter. Das wollte ich erfahren.
Und jetzt kann jeder nachlesen, wie es dir auf deiner dritten Pilgerreise von Sevilla über Santiago de Compostela bis nach Finisterre, dem westlichsten Zipfel Spaniens, ergangen ist. Und dieser Abschnitt, der war 1200 Kilometer lang. Eine Strecke, die für jeden Menschen wahrscheinlich schon wirklich eine absolute Tortur darstellt. Du hast sie im Rollstuhl zurückgelegt, musstest Wegstrecken meistern, die zu Fuß ja auch schon haarsträubend sind. War dieses Unternehmen für dich dann wirklich so ein kalkulierbares Risiko?
Also was ist schon kalkulierbar? Ich denke mir, sogar hier, als ich heute Abend hier hinkam, war es nicht kalkulierbar. Ich wollte irgendwie schon viel früher da sein und eigentlich ist ja nichts kalkulierbar. Und gerade auf dem Jakobsweg lernst du Vertrauen zu haben. Und zwar, du vertraust einfach dem Prozess oder du vertraust dem Leben. Es wird schon gut ausgehen und zwar immer. Und insofern war ich dann auch unterwegs und habe vertraut, dass ich gut ankommen würde, dass ich einfach, dass die richtigen Dinge schon passieren. Und wenn nicht, dann passiert wieder irgendwas, was dann wieder spannend ist. Zum Beispiel, ich bin den Weg lang und kam plötzlich an eine Stelle, da war die Straße weggebrochen. Das war eine einsame, ganz einsame Straße und die Straße war weggebrochen, weggespült vom letzten Frühjahr, keine Ahnung. Und ich musste umdrehen, es zog ein Gewitter auf. Und genau dann, an der Herberge, wo ich den Halt machen musste, habe ich eine Pilgerin getroffen, mit der ich dann auch tagelang zusammengepilgert bin und mit der ich heute auch noch Kontakt habe.
Das heißt also, das Schicksal hat dich da halt hingeführt. Aber ich kann mir vorstellen, also es gab halt Szenen in dem Buch, die du beschrieben hast, wo du über einen Bach oder einen kleineren Fluss den überqueren musstest, was jetzt für einen Fußgänger kein Problem ist, aber für dich als Rollstuhlfahrer ja durchaus lebensgefährlich sein kann, wenn du da drin stecken bleibst oder umkippst. Wer hätte dir geholfen, weil du warst alleine unterwegs?
Ja, so im Rückblick denke ich mir auch manchmal, manche sagen, ja, du bist aber ganz schön mutig. Und ich sage dann so, wagemutig ist vielleicht auch das richtige Wort. Aber diese Risiken waren schon kalkulierbar. Also auch dieser Bach, den ich da durch bin, oder auch die steilen Abhänge, die ich da runter bin. Wenn ich da gestürzt wäre, ja, dann hätte ich mir vielleicht was gebrochen oder ich wäre irgendwo. Aber irgendwann wäre ich schon wieder gefunden worden. Also da habe ich dann auch schon Vertrauen. Also es waren kalkulierbare Risiken, aber ich beschreibe das auch in meinem Buch, dass ich das wirklich geschafft habe. Hat auch sehr viel mit Glück zu tun.
Und du hast diese Pilgerreise im September 2005 gemacht. Dein Buch ist aber jetzt erst Ende Februar erschienen. Wie und wann entstand denn die Idee jetzt für dieses Buch?
Also ich kam zurück und erzählte Freunden von dieser Geschichte und auch von diesen Erlebnissen, die ich auf dem Weg hatte. Und die meinten einfach so, ja, du musst darüber ein Buch schreiben. Und ich hatte natürlich gar keine Ahnung, wie man ein Buch schreibt. Und habe vorher auch noch kein Buch geschrieben. Ein paar Artikel über die anderen Wege, aber nichts Großes. Und dann habe ich das Typische gemacht, du schreibst dann erstmal ein Exposé, weil du schreibst ja nicht irgendwie was fertig und gibst das Verlagen, sondern du schreibst erstmal ein Exposé und der Verlag kann sich dann aussuchen, was er machen möchte damit, mit der Story. Und dieses Exposé hat dann ein Agent genommen und verschiedenen Verlagen in Deutschland vorgestellt und daraus ist dann der Fischer Verlag geworden, also der Scherz Verlag, ein Verlag vom S. Fischer Verlag, und hat gesagt, hey, wir machen eine Story draus. Also das ist eigentlich die ganze Geschichte. Und dann fing ich an, im Februar zu schreiben.
Vergangenen Jahres.
Vergangenen Jahres und dann ist es ein Jahr später erschienen.
Fiel dir das schwer? Also erstmal, naja, dieses Buch jetzt wirklich dann halt runterzuschreiben. Du hast Tagebuch geführt auf der Reise, das dann so zusammenzufassen?
Nein, es war großartig. Also das war wirklich großartig, weil ich beschreibe das auch. Ich habe ja gerade zwei Abteilungen gewechselt. Ich kam von einer Abteilung
Also in der Bank, in der du jetzt arbeitest,
in deinem jetzigen Job. In der Bank. Ich wollte schon sagen, in der großen deutschen Bank. Ja, das will ich jetzt nicht kommentieren. Aber ich habe die Abteilungen gewechselt und hatte 6 Wochen Jahresurlaub am Stück. Und konnte sozusagen dort dann diese Reise machen in der Zeit. Machte natürlich, schrieb natürlich Tagebuch und so weiter. Aber als ich dann in der neuen Abteilung war und sich vielleicht nicht ganz so viel verändert hatte, wie ich mir gedacht hatte, weil es bleibt immerhin noch Bank, hatte ich dann diesen tollen kreativen Ausgleich. Also ich bin dann nach Hause, habe das Telefon ausgestöpselt, keinen Fernseher und habe einfach geschrieben. Und dann konnte ich quasi den Weg mental nochmal gehen. Und das war irre. Diesen Weg nochmal zu verarbeiten. Und dann kamen auch Dinge hoch, die ich auf dem Weg verarbeitet habe, die dann auch in das Buch eingeflossen sind. Also das Buch war ursprünglich in der ursprünglichen Form gar nicht so geplant. Aber dann dachte ich mir, die Geschichte muss rein. Und ich war ganz überrascht, weil ich konnte mich in Gedanken wieder genau in die Stelle versetzen und auch in die Gefühle und konnte sie dann aufschreiben. Also insofern ein super Ausgleich.
Ihr hört 1 Live Plan B mit dem Talk. Heute ist Felix Bernhard bei mir. Er ist insgesamt 2450, beziehungsweise du hast mir gerade immer gesagt, es waren eigentlich 2500 Kilometer auf dem Jakobsweg gepilgert. Allerdings hast du diese Strecke im Rollstuhl überwunden. Und insgesamt warst du ja sogar 3-mal auf dieser Pilgerstrecke, die den Namen Jakobsweg trägt. Und zuerst warst du auf diesem französischen Teil, dem Camino Français, dann auf dem Chemin de Saint-Jacques, wenn ich das richtig ausspreche, den Teil, den auch Harpe Kerkeling mal zurückgelegt hat, und zuletzt warst du jetzt 1200 Kilometer von Südspanien bis zum Westzipfel unterwegs. Wie haben sich diese 3 Pilgerreisen für dich unterschieden?
Also bevor ich das sage, der Harpe Kerkeling ist auf dem Camino Français gegangen. Also das heißt, er heißt deswegen Français, weil sich die ganzen Wege aus Frankreich kommen, in Saint-Jean-Pied-de-Port vereinigen und dann nach Santiago de Compostela gehen. Also und dann diese eine Strecke, ich bin dann halt diesen Chemin de Saint-Jacques gegangen, diese einsame Strecke. Das nur, sonst ist der einzige Pilger, der Zuhörer wahrscheinlich wird sonst verwirrt und sagt, nee, das war aber ganz anders. Ja. Und ja, aber du hast mich zu den Erfahrungen gefragt.
Ja, also wie sich die unterscheiden, also jetzt diese Wege und wie sie sich speziell für dich unterschieden haben.
Genau. Also der erste Weg war ja nur so eine Art Geheimprojekt. Also ich habe quasi von einer Freundin vom Pilgern gehört und dachte mir, okay, das ist mal eine neue Idee. Ich wollte mal was anderes erleben. Und habe mich dann mit meiner damaligen Freundin auf den Weg gemacht. Also wir haben natürlich trainiert im Taunus und im Spessart und im Odenwald. Aber wir dachten nie, dass wir wirklich da ankommen. Und jeder erdenkliche Stein, der uns in den Weg hätte gelegt werden können, wurde uns auch in den Weg gelegt. Also der Rollstuhl ging komplett kaputt, der Rucksack, der Schlafsack. Also alles musste irgendwie repariert werden. Doch meine Kamera hat dann auch nicht mehr richtige Bilder gemacht. Und als wir dann ankamen in Santiago nach 800 Kilometern, waren wir irgendwie infiziert von diesem Pilgervirus. Also das war so unglaublich und so intensiv, die Erfahrung, dass ich dann sagte, wie ist das denn, wenn man das mal alleine macht? Weil du musst dir das vorstellen, du bist dann da in der Einsamkeit und kommst wirklich an tiefe Gedanken ran, an tiefe Themen dran. Und dann waren wir beide halt immer zusammen und haben uns dann irgendwann auch ablenken müssen, um nicht immer mit diesen Sachen konfrontiert zu werden, die wirklich von tief unten kommen, und haben uns dann zum Beispiel überlegt, was Brad Pitt gerade macht.
Also wie einfach, kommt man auf sowas?
Einfach, du kommst einfach nur um ja nicht wirklich mit diesen, weil manche Erinnerungen sind ja auch schmerzhaft, einfach damit nicht in eine Verbindung zu kommen. Und dann dachtest du ja, und machst du dir halt solche Gedanken. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das wirklich mal aushalten will, dann pilgere ich alleine. Und dann bin ich natürlich im nächsten Jahr, im Jahr 2004, 550 Kilometer durchs Zentralmassiv in Frankreich und dann weiter gepilgert, also bis kurz vor die spanische Grenze. Ja, und dann hat sich halt dieser Jobwechsel angeboten, oder ich habe ihn gesucht, und dann hatte ich plötzlich 6 Wochen Jahresurlaub am Stück und ich dachte mir, cool, das wird die Via de la Plata. Das wird dieser wirklich einsame Weg, weil der Chemin de Saint-Jacques war schon sehr einsam, aber war halt Frankreich. Und ich meine, das heißt sehr unausgebaute Wanderwege und halt mein Französisch ist auch nicht so gut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt Via de la Plata, ein einsamer Weg, den nicht wie den Camino Frances 100.000 Pilger jedes Jahr gehen, sondern 3500. Das heißt viel Einsamkeit, viel Ruhe, viel Weite, viel Stille. Und das habe ich gesucht.
Ja, und in deinem Buch, da beschreibst du ja unheimlich offen halt deine Probleme und gibst halt auch einiges aus deiner Vergangenheit preis, sei es dein Motorradunfall vor 13 Jahren, aber halt auch deine familiäre Situation. Fiel es dir dann schwer, dein Leben so auszubreiten jetzt in diesem Buch? Oder war das dann dieser Prozess, der dann einfach halt ja in dir entstanden ist?
Also es war der Prozess. Also das ist eigentlich einfach, weil Offenheit, wenn du offen bist, dann kriegst du auch Offenheit zurück. Und natürlich am Anfang fiel mir das sehr schwer, so offen zu schreiben und wirklich in Anführungszeichen die Hosen runterzulassen. Das fiel mir schwer, aber ich habe dann festgestellt, dass die Gespräche und die Kontakte viel intensiver werden. Also dass du einfach eine ganz andere Qualität der ersten Begegnungen hast. Also das heißt, wenn ich mir jetzt irgendwie viel Mühe geben müsste, jemanden kennenzulernen, sage ich einfach, lies doch mal ein Buch, und da bin ich schon sehr offen. Und die meisten Fragen haben sich dann schon geklärt. Also nicht jetzt wirklich die meisten oberflächlichen Fragen, warum sitzt du im Rollstuhl, bla bla bla. Und das ist dann eine viel tiefere Ebene, die du auf dem Camino oder auf dem Jakobsweg auch immer hast, dass du einfach viel tiefer ansetzen kannst. Weil allein schon die Frage, warum hast du dich auf den Weg gemacht, wenn du die ehrlich beantwortest, dann bist du schon gleich 3 Ebenen tiefer, 4 Ebenen tiefer angekommen und dann fängst du wirklich an, ein Gespräch zu führen.
Kannst du uns diese Frage beantworten? Warum hast du dich auf den Weg gemacht?
Ja, ich wollte wirklich einfach erfahren, ich wollte mich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen. Ich wollte mal in aller Ruhe, also die Via de la Plata habe ich ganz bewusst gewählt, weil ein halbes Jahr vorher mein Vater gestorben war. Und das war ein sehr qualvoller Tod und sehr kurz, er hatte Krebs. Und ich wollte nicht weglaufen. Ich wollte einfach mich dem Ganzen einfach mal stellen und wollte sagen, hey, jetzt habe ich Zeit und ich laufe nicht weg und ich durchlebe diese Zeit nochmal und dann möchte ich sie aber auch wirklich abschließen. Und das war mein Wunsch. Und deswegen war das der Weg quasi. Und das am Ende war es dann auch gut.
Hattest du vorher dann also schon mit deinem persönlichen Schicksal abgeschlossen, sprich mit deinem Motorradunfall, den du 13 Jahre vorher hattest?
Abschließen ist so ein großes Wort. Also ich weiß nicht, ob man damit jemals abschließen kann. Ich meine, ich bin heute glücklich. Ich bin glücklich, wie ich lebe und ich finde das ein großartiges Leben, auch ein großes Geschenk. Aber so abschließen, das heißt so nach dem Motto, ich bin angekommen und angekommen bin ich ja noch lange nicht. Ich meine, es liegen ja noch bestimmt viele, viele Jahre vor mir. Aber also abgeschlossen nicht, aber ich lerne mich natürlich besser kennen und der Rollstuhl war ein Weg, dass ich mich viel intensiver kennenlerne. Also im Sinne von, ich nehme das mal an, und gucke einfach mal, was liegt denn dahinter und wer bin ich eigentlich dann, Stärken, Schwächen und so weiter.
Was warst du vorher für ein Mensch, also als du noch so 18 Jahre alt warst?
Ja, da bin ich habe ja in Essen Abitur gemacht und da hatte ich lange Haare und bin auf meiner Kawasaki Softshopper im Wind geritten. Und ja, wenn mich wahrscheinlich Klassenkameraden treffen, würden sie heute sagen, hey, du bist echt viel ruhiger geworden, weil ich hatte damals immer das Motto, lieber einen Freund verlieren als einen Spruch verschenken. Und ich habe auch jedem eigentlich einen Spruch reingedrückt und versuchte immer irgendwie mit meinen Lederklamotten so eine coole Sau zu sein. Und dieser Rollstuhl hat mich eigentlich auch ein bisschen gezähmt. Also ich bin ruhiger geworden, reflektierter geworden. Ja, ich mache mir auch mal Gedanken, wie kommen eigentlich meine Sprüche an? Verletze ich damit jemand anders? Und dann fällt es mir heute schwer, überhaupt so wirklich knallhart auszuteilen wie damals. Aber ich glaube, das gehört einfach auch zum Alter, oder?
Ja, und vor allem, du warst damals auch sehr erfolgreich schon als Jugendlicher, als Leistungssportler, hast gerudert und warst sehr zielstrebig. Also so ließ es sich zumindest halt in deinem Buch. Aber das hat sich ja dann auch eigentlich fortgesetzt jetzt nach deinem Unfall. Du hast dann also diese Karriere wirklich in der Bank gemacht, hast mit Millionen oder wahrscheinlich heute noch Millionen von Euro täglich halt irgendwie zu tun. Woher kommt diese Kraft oder woher kommt diese Zielstrebigkeit bei dir?
Das meiste ist intuitiv. Also zum Beispiel, ich habe damals dann nach meinem Unfall angefangen, BWL zu studieren oder VWL eigentlich richtigerweise, weil das war das Einfachste. Also es war wirklich ein Studiengang, wo ich genau wusste, da komme ich mit relativ wenig Aufwand ziemlich weit, weil ich hatte ja dann plötzlich diese neue Lebenssituation, den Rollstuhl zu verarbeiten und konnte dann nebenher mich quasi in Anführungszeichen rehabilitieren. Also mit dem Rollstuhl lernen, umzugehen und so ein Leben zu leben. Aber ich merkte schon damals, also nur Wirtschaft reicht mir nicht. Also man braucht immer den Ausgleich, aber habe ich dann nebenher Germanistik studiert, also keine Scheine gemacht, aber bin dann halt wirklich dann ein paar Semester immer in die Vorlesung gegangen, habe mich auch verabredet und habe halt alles gemacht, bis auf die Scheine, weil ich einfach diesen Ausgleich wollte. Aber Zielstrebigkeit, ich weiß nicht, ich stecke mir gerne ein Ziel und vergesse das dann auch wieder und freue mich dann, wenn ich es erreicht habe.
Dem eigenen Leben auf der Spur, so heißt das Buch von Felix Bernhard. Er ist bei seiner letzten Pilgerreise 1200 Kilometer mit dem Rollstuhl quer durch Spanien gefahren. Und was mir beim Lesen aufgefallen ist, dass du immer davon sprichst, dass du so und so viele Kilometer pro Tag gegangen bist oder dass du nur wenige Schritte durch tiefen Sand vorangekommen bist. Du würdest niemals sagen, dass du durch die Gegend rollst. Ist das nur eine Eigenart von dir oder reden so die meisten Rollstuhlfahrer?
Also ich finde, Rollen klingt behindert und das Wort behindert sage ich auch nie. Ich sage immer das B-Wort. Das B-Wort mag ich nicht. Also ich finde, Gehen ist eine aktive Fortbewegung und Rollen ist, hat für mich was von Skateboard, von Rollerblades, von...
Ist aber auch aktiv.
Das ist auch aktiv, aber es hat für mich keine gehende Fortbewegung. Es ist eher so eine Fortbewegung. Ich komme an oder bewege mich von A nach B, fahre Fahrrad. Mhm. Aber... Für mich ist es der Rollstuhl. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch und da sagte die Bekannte von mir, ja, ich habe das Gefühl, du bist mit dem Rollstuhl bewaffnet. Mhm. Und ich finde, dieser Rollstuhl ist für mich ein Hilfsmittel. Und der bringt mich hin und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass ich den eher reite. Oder wenn ich zum Beispiel eine Treppe runterfahre oder irgendwo durch den Wald, irgendwelche Waldwege dann runtergehe und rolle, dann habe ich das Gefühl, dass das ist wirklich einfach ein Hilfsmittel, das mir hilft, durch die Natur zu kommen. Aber Rollen ist für mich einfach keine Fortbewegung per se.
Also es hat ja nicht jeder Zivildienst gemacht oder kennt in seinem Umfeld einen Menschen mit einer B-Wort. Ja, du weißt, was ich meine. Ich kann mir vorstellen, dass viele von deinem Buch jetzt halt auch profitieren, weil sie so wirklich mal einen Einblick in das Leben eines Rollstuhlfahrers bekommen. War das für dich auch ein Grund, warum du deine Geschichte aufgeschrieben hast?
Also das klingt alles so geplant und ich bin gar nicht so geplant. Also natürlich setze ich mir mal irgendwelche Ziele, aber wie gesagt, also so ein Plan vorher, dass ich jetzt, wenn du mich fragen würdest, wo bist du eigentlich in 5 Jahren, dann könnte ich dir keine Antwort geben. Ich könnte nicht mal sagen, wo ich in einem halben Jahr bin. Aber also deswegen ist das Ganze nicht so geplant. Aber deine Frage habe ich jetzt vergessen.
Es ging darum, ob du halt auch anderen Menschen einen Einblick in das Leben eines Behinderten geben möchtest. Entschuldige, jetzt habe ich wieder das doofe Wort.
Ja gut, das Wort, ich habe damit kein Problem, das Wort zu hören. Aber nein, das war einfach nur ein Teil. Die Geschichte vom Jakobsweg, von mir im Rollstuhl wäre unvollständig, wenn ich nicht erzählen würde, wie der Unfallhergang war, wie meine Freunde reagiert haben und so weiter. Sonst wäre es ein langweiliger Reisebericht geworden. Aber wenn das natürlich eine Facette ist, weil mein Weg mit dem Rollstuhl umzugehen, ist natürlich auch ein sehr individueller, weil jeder Einzelne geht mit seinem Schicksal, seinem Leben, seinen Gefühlen anders um. Und so gibt es auch keine zwei Rollstuhlfahrer. Nur weil beide zusammen im Rollstuhl sitzen, heißt das nicht, dass beide das Gleiche machen. Der eine mag trotzdem weiter Fußball und der andere geht halt lieber zu Boxkämpfen. Aber es ist wirklich eine andere Bewältigung. Und mein Weg ist halt dann zu pilgern.
Also du siehst dich jetzt auch nicht so als Sprachrohr für Rollstuhlfahrer jetzt, denn wir haben ja seit 5 Jahren ist jetzt halt dieses Gleichstellungsgesetz ja in Kraft in Deutschland und seit 5 Jahren sollen also jetzt demnach halt Menschen mit einer Behinderung keine Benachteiligung mehr erfahren. Ihr Leben in der Gesellschaft sollte gewährleistet sein und eine selbstbestimmte Lebensführung muss möglich sein. So liest sich das Ganze zumindest oder so wurde es halt geschrieben. Hast du in den vergangenen 5 Jahren eine spürbare Verbesserung in deinem Leben festgestellt?
Also in meinem persönlichen Leben ja, sehr. Also ich meine, ich bin natürlich stärker geworden und kräftiger und habe mehr trainiert.
Aber das sind ja alles Dinge, wohler. die du halt für dich
gemacht hast. Du meinst die äußeren
Dinge. Ja, diese politischen. Also jetzt, es gibt halt dieses Gleichstellungsgesetz jetzt seit 5 Jahren. Also rein theoretisch müsste ja vor 5 Jahren alles fürchterlich gewesen sein für Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder halt auch die sehbehindert sind oder nicht hören können. Hast du eine Veränderung festgestellt?
Ich glaube, und deswegen, ich wollte auch gerade ausholen, ich glaube, dass die Veränderung im Innen immer auch das Äußeren widerspiegelt. Du wirst dann plötzlich sensibel, wenn du selber, ich weiß nicht, was für ein Auto du fährst, aber du wirst auf jeden Fall sensibel für andere, die das Auto fahren. Und ich glaube, wenn du einfach selber einfach positiver wirst, auch im Umgang mit deiner eigenen Situation, dann bemerkst du mehr. Und ich finde heute, der Umgang ist gut. Also ich bin wirklich, ich komme wirklich super klar und merke auch, ich würde sagen, ja, es ist besser geworden. Aber jetzt weiß ich nicht, ist es besser geworden, weil ich einfach eine andere Haltung habe oder ist es wirklich besser geworden, weil Deutschland per se barrierefreier, das ist ja die neue Wortschöpfung, barrierefreier wird. Keine Ahnung. Aber ich finde auch so, also ich bin kein politischer Mensch, aber ich finde einfach, was hier getan wird, ist großartig. Die Leute denken mit und freuen sich und helfen gerne. Manchmal ein bisschen zu viel. Also manchmal überholen sie sich gerne links von sich selbst und wollen irgendwie lieber mal einmal zu viel schieben. Aber hey, ich finde, also das ist, die Stimmung ist besser geworden, also der Umgang.
Und wie empfindest du, wie die Medien mit Behinderungen umgehen? Also man sieht ja zum Beispiel keine Moderatoren, die im Rollstuhl sitzen, oder halt auch in Fernsehserien sieht man ja auch eigentlich sehr selten nur halt Menschen mit einer Behinderung.
Also vielleicht bin ich der nächste Moderator im Rollstuhl.
Ah, gibt es da schon Angebote?
Ja, ich nehme sie gerne entgegen.
Gut.
Aber ich habe jetzt gelesen, der neue Tatortkommissar soll auch im Rollstuhl sitzen. Das ist eine Staffel, die soll jetzt anlaufen. Und ich glaube, was ich mir immer vorstelle, also wenn ich zum Beispiel Marketingkonzepte entwickeln würde, dann würde ich doch jetzt langsam auf die Schiene aufspringen. Es gibt in Deutschland so viele gut aussehende Männer und Frauen, die man durchaus für so eine Kampagne einsetzen kann. Und es ist ein automatischer Hingucker, weil du siehst so einen im Rollstuhl und der bewirbt ein Produkt. Und das bleibt irgendwie haften. Und ich glaube, dass das einfach dieser natürlichere Umgang, der jetzt auch immer mehr entsteht, du sagtest 5 Jahre, dass der wahrscheinlich auch dazu beitragen wird, dass dann irgendwann die Medien auch draufspringen. Und insofern ist die Berichterstattung, ja, natürlich will man immer noch